Nach wie vor stolpern Unternehmen auf dem Weg zu einer vollständigen Kundenzentrierung, auch solche, die genau wissen, wohin sie wollen. Woran liegt's? An zu ehrgeizigen Zielsetzungen, am falschen Vorgehen oder an einem schlechten Change Management. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Beyond CXM, Customer Experience Management weitergedacht. Mein Name ist Daniel Renkli, Marketing und CX gehören zu meinen Passionen. Mit diesem Podcast und der in den sozialen Medien fortgeführten Diskussion will ich zusammen mit meinen Gästen das Thema Customer Experience Management breiter beleuchten und weitertragen, aus der bestehenden CX-Community hinaus. Meine heutige Gesprächspartnerin, Alexandra Müller-Stingel, International People, Culture und Transformation Leader. Herzlich willkommen, Alexandra.
Hallo, Daniel.
Alexandra Müller-Stingel ist eine international erfahrene Strategieberaterin, Coach, Mentaltrainerin und Sparringpartnerin für Transformation auf allen Ebenen einer Organisation. Ihr Leitbild: Veränderungen bringen die Möglichkeit, sich zu entwickeln und Neues zu lernen und dies weiterzuentwickeln, als Individuum, Team oder auch als Organisation. Als erfahrene Führungskraft mit mehr als 20 Jahren Erfahrung bei international tätigen Unternehmen in diversen Branchen wie zum Beispiel Consulting, Finance, Transport und Logistik, Real Estate oder Non-Profit verfügt Alexandra über ein ausgeprägtes strategisches Denken und Methodenkompetenz für Change Management. Durch ihre Studien in Europa, Asien und Australien hat sie einen bedeutenden wirtschaftlichen und interkulturellen Einblick erhalten, den sie in der Praxis, Wissenschaft und im Consulting einsetzt und weiterentwickelt. Alexandra, erzähl uns doch noch etwas mehr über dich, bitte.
Ja, wir haben ja alle ganz viele unterschiedliche Rollen. Es gibt ja die berufliche Rolle, dann gibt es die private Rolle und idealerweise ist es, wenn beide Rollen sich so vernetzen. Also bei mir ist es ja so, ich bin ja nicht nur Beraterin, Führungskraft. Ich habe ja auch eine andere Seite als Partnerin, als Freundin, als Mutter, als engagierter, innovativer, kreativer Mensch, der versucht auch, sich in die Gesellschaft einzubringen. Das kann auf der einen Seite sein mit meiner Familie gemeinsam, das kann auf der anderen Seite aber auch sein, wenn wir in meiner Improvisationstheatergruppe andere Menschen stärken, damit sie resilienter auf unterschiedlichste Situationen eingehen können.
Spannend. Also Improvisationstheater finde ich sowas Faszinierendes. Also ich bin da selber hin und wieder mal, nicht auf der Bühne, aber im Publikum. Und ich finde das immer faszinierend, wie Leute da improvisieren können. Also aufgrund von Stichworten jeweils, zugerufenen Stichworten auch, wie das Theater dann eine ganz andere Wende nehmen kann. Also da bewundere ich dich für.
Ja, es ist sehr, sehr spannend. Wir sind eine sehr unterschiedliche Gruppe von Menschen, von Individuen, die gerade aufgrund ihrer Unterschiedlichkeit, im Unternehmerischen sagt man ja sehr oft Diversität dazu, das stärkt das Unternehmen und das stärkt auch uns als Truppe, um uns unterschiedlich wahrzunehmen, unterschiedliche Situationen auszuprobieren, aufeinander einzugehen und somit eine gewisse Art von Unsicherheitsvermeidung und Resilienz zu entwickeln. Extrem spannend. Mit einer Kollegin von mir entwickeln wir auch ein Produkt dazu, das Führungskräften hilft, in Veränderungsprozessen, aber auch in Unsicherheitsumgebungen resilienter zu werden, für sich, für ihr Unternehmen und fürs Team.
Das finde ich wahnsinnig spannend, Alexander. Ich wollte erst sagen, ja gut, das Thema des heutigen Podcasts ist ja eigentlich Change Management und nicht Improvisationstheater, aber da gibt es einen direkten Link. Also ich finde das jetzt verrückt eigentlich, wie eben Improvisationstheater eben auch, sagen wir, zu einem Change-Management-Prozess beiträgt offensichtlich. Und als erste Frage wollte ich eigentlich von dir wissen, wie gelingt denn Change, wie gelingt eine reibungslose Transformation in einem Unternehmen? Also ich glaub, das wäre ja ein Beispiel dann, ja.
Ja, ich glaube, ein wichtiger Punkt, den du jetzt auch in der Frage schon formuliert hast, Daniel, ist reibungslos. Ich glaube, reibungslos funktioniert nicht. Weil wenn Veränderungen kommen, dann ist es meistens so, dass unterschiedliche Vorstellungen, Mindsets, Ideen, Bilder der Realität aufeinanderprallen. Und wenn sie aufeinanderprallen, dann beginnen sie sich zu reiben. Ja, und dann hängt es sehr stark davon an, ob diese Reibung positive Energie erzeugt und dann wirklich ein Veränderungsprozess initiiert wird und begleitet dann natürlich, oder negative Energie und somit sehr viel unter den Teppich gekehrt wird und dann so wie die Wellen aufschwappt.
Also eine reibungslose Transformation gibt es nicht.
Ja.
Gibt es aber Organisationsformen, die eine Transformation begünstigen?
Ja, meist hat das mit dem Reifegrad der Organisation zu tun. Der Reifegrad der Organisation wird ja durch unterschiedliche Faktoren begünstigt oder im negativen Fall hindert es die Organisation. Das heißt, wenn ich eine reife Organisationsstruktur habe, eine reife Technik, reife Führungskräfte im Sinne von weiterentwickelt, reflektierte Führungskräfte, dann ist es auf jeden Fall befruchtend. Und somit funktioniert meist Transformation, Veränderung leichter. Schwieriger wird es natürlich, wenn der Reifegrad sehr reduziert ist, der Reflexionsgrad sehr reduziert ist, auch die Möglichkeit der Technik sehr reduziert ist, also auf einem sehr niedrigen Level. Ich sage nicht, dass es da nicht funktioniert, aber es ist schwieriger. Und es braucht mehr Hebel, um es wirklich auf die Ebene zu bringen, wo es funktionieren kann. Und wir dürfen eines nicht vergessen, Daniel, Veränderung, da menschelt's immer. Wie in Österreich sagen, menscheln. Ja,
ja wir und, auch in der Schweiz.
Ja, das ist nicht gut. Ja, dann, deswegen verstehen wir uns so gut. Ja. Da menschelt's genau. Und das bedeutet, da geht's um Bedürfnisse, da geht's um Emotionen. Und das muss man ernst nehmen.
Aber dann würdest du die Reife einer Organisation sozusagen an der Führung und an der Technik festmachen?
Ich würde sie an drei unterschiedlichen Parametern festmachen. Mensch, Technik, Organisation. Organisation, Organisationsmodell, Struktur, Strategie, Vision, Kommunikation. Alles, was wir mit einer reifen Organisationsform subsumieren. Technik, welches technische System wird verwendet, um Veränderung zu begünstigen? Ja, also der Reifegrad der Technik. Sehr stark auch Reifegrad der Digitalisierung in dem Fall, was durchaus fruchtvoll ist und sinnvoll ist. Warum sollen wir uns nicht die Hebel, die es uns erleichtern, auch verwenden? Und der dritte ist der Mensch. Ja, Reifegrad der Menschen. Wie stark sind die Mitarbeiterinnen, sei es Mitarbeiter oder Führungskräfte, reflektiert und verstehen, dass Veränderung etwas Naturgegebenes ist, Systemimmanentes ist und nehmen das Gute in der Veränderung wahr.
Ja, ich denke, beim Menschen geht's los. Ja, also der Mensch gehört ja auch zur Organisation, der Mensch bedient die Technik oder arbeitet mit der Technologie. Also der Mensch ist da ganz sicher zentral. Siehst du Unterschiede zwischen, sagen wir, großen und mittelständischen Unternehmen?
Ja, ganz definitiv. Ja, aber die Geschwindigkeit ist es. Desto größer die Organisation, desto größer ist natürlich auch das bürokratische oder architektonische Hindernis, die Struktur dahinter. Du hast längere Kommunikationswege nach oben und nach unten. Und in kleinen mittelständischen Unternehmen sind oft die Channels, die einzelnen Kanäle, die man verwendet, viel kürzer. Das heißt, die notwendige Information ist am Menschen früher und das Verständnis kann dann auch früher da sein. Was schon in einer Großorganisation, in Großorganisationen schwieriger wird. Weil man braucht viel mehr Kommunikationshebel. Ich brauche viel mehr, ich sage immer, Ambassadors. Ja, wirklich diejenigen, die an den strategisch wichtigen Stellen implementiert werden, um hier als Hebel es weiterzuentwickeln und weiterzutreiben.
Und irgendwelche Unterschiede bezüglich Branchen? Du hast ja Erfahrungen aus ganz verschiedenen Branchen, also beispielsweise eben Finance, Consulting, Logistik, Transportation, Real Estate. Gibt es da irgendwelche Unterschiede?
Gute Frage, spannende Frage. Ich glaube, ich würde mal ein Jein drauf sagen, weil hier so viele unterschiedliche Einflussfaktoren auch noch mit reinkommen, so wie du gesagt hast, wie man gesagt haben, die Größe, so wie man normalerweise auch sagt, den Reifegrad des Unternehmens, Technologisierung des Unternehmens, aber es stimmt schon, manche Branchen sind innovativer. Ja, desto höher der Innovationsgrad, desto höher der Disruptionsgrad und desto höher auch die Geschwindigkeit dahinter. Und wenn die Geschwindigkeit höher ist, dann hat man auch ein stärkeres Veränderungsbewusstsein.
Ja, ich denke, also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, also Decentralized Finance, DeFi, ist ja so ein Thema, wo halt die Finanzbranche tatsächlich etwas verändern muss oder viele das bereits verändert haben. Andere sind da noch vielleicht etwas traditioneller unterwegs. Ich sage bewusst noch, weil ich denke auch die Großbanken holt das ein. Die müssen irgendwie einen weiteren Kanal eröffnen, wenn sie dabei bleiben wollen. Und dann beispielsweise habe ich in einem Projekt mitgearbeitet bei Hapag-Lloyd, glaube ich, darf ich das sagen, wo es halt eben um Transport und Logistik geht. Und die sind da auch sehr führend, also nicht nur die jetzt, ich weiß auch deren Konkurrenten natürlich, mit der ganzen Blockchain-Thematik. Also das verändert die ganze Branche und die mussten relativ schnell, mussten sie diese neue Technologie adaptieren. Und das hat natürlich sehr viele Veränderungsprozesse dann mit sich gezogen.
Ganz, ganz sicher. Also ganz sicher, wenn wir jetzt schon die Finanzbranche anschneiden, ist es so, dass sehr stark durch die Digitalisierung hier wirklich Veränderungsprozesse angestoßen werden mussten, noch immer und auch in Zukunft sind. Aber das hat teilweise Gründe aus der Unternehmensinnenwelt heraus, wenn die Produkte digital werden, aber auch vom Markt her, vom Kunden her, wenn das Bedürfnis des Kunden sich verändert und die Geschwindigkeit des Kunden sich verändert und auch das Verhalten des Kunden sich verändert. Eines der größten sicher im Finance war weg von den Filialen hin zu den digitalen Produkten. Und dieser Spagat dazwischen, zwischen einer, nennen wir es einmal, biologisch reifen Kundenschicht, die gerne noch Kundenkontakt hat, und einer vergrößerten, jüngeren Kundenschicht, die das gar nicht mehr will. Und da haben wir dann die Challenges dazwischen, wo man Prioritäten setzen muss und wo man neue Muster entwickeln muss und die alten Muster brechen, biegen, wenden muss.
Heißt, viele Veränderungen sind halt von Kunden oder werden von Kunden angestoßen. Jetzt zum Thema Change Management. Welche Aspekte sind da besonders wichtig? Jetzt aus deiner Sicht als Change Manager, wo setzt du an? Also was eben ist da so quasi die Essenz eines Change Managements?
Ich glaube, das Wichtigste ist einmal die Wahrnehmung, ja, den Kontext und die Situation erfassen, in der sich das Unternehmen befindet und das Bedürfnis dahinter. Und dann wirklich einmal in eine gute Analysephase zu gehen. Oft, das ist so diese Bulldoggen-Methode, man sieht das Fussel rausstehen und dann beißt man zu, bevor man sich aber den ganzen Mensch ansieht. Das heißt wirklich eine gute Analyse und einen Status Quo-Abdruck, wo befindet sich das Unternehmen, gibt viel mehr Handlungsspielraum, als sich nur einen kleinen Teil rauszunehmen, der vielleicht schon offensichtlich ist, und dann dahinter, und aber nur symptomatisch, und dann dahinter den Eisberg nicht wahrzunehmen. Das ist mal der erste Schritt. Dann muss es natürlich auch sein, es muss der Leidensdruck gegeben sein. Das Unternehmen muss wirklich das Bedürfnis haben, zu verändern. In der Struktur, im Produkt, in der Organisation, in der Technik. Und das nicht als Pseudo-Proforma-Aktion zu machen, um Strategien, Visionen oder irgendwelche KPIs noch einmal einzuzementieren. Das sind die ersten zwei Punkte. Und der dritte ist natürlich dann, es braucht schon für das Unternehmen spezifische Veränderungsplanung, Maßnahmen, Aktionen und Umsetzungen.
Du sagst also, es braucht den Leidensdruck. Ist das wirklich nötig? Können Unternehmen nicht einfach auf, sagen wir, Daten und Fakten abstellen? Also Marktforschung betreiben und dann auf Daten und Fakten abstützen, um eben solche Veränderungsprozesse einzuleiten. Braucht es wirklich erst diesen Leidensdruck?
Als pragmatischer Mensch würde ich gerne sagen, Zahlen, Daten, Fakten reichen. Ja? Und das ist total logisch. Aber leider ist es nicht logisch. Veränderungen sind meist nicht logisch. Und das, was den Menschen im Grunde dann zur Änderung bringt, muss ein gewisses Bedürfnis dahinter sein. Leidensdruck, es muss nicht immer mit Leiden zu tun haben, aber es muss Druck da sein. Ja, Druck zur Veränderung. Das kann durchaus positiver Druck sein, aber wenn es da nicht geht, dann oft einmal auch ein negativ emotional aufgeladener Druck. Du brauchst einen gewissen Bedürfnis-Veränderungsdruck.
Ja, eben, jetzt haben wir gesehen, also zum Teil wird dieser Leidensdruck sozusagen eben durch Verhalten der Kunden ausgelöst oder durch Veränderungen im Verhalten der Kunden auf der einen Seite. Es kann aber auch sein, dass eben diese Veränderungsprozesse auch intern angestoßen werden, eben aufgrund von vielleicht Marktforschung oder hoffentlich aufgrund von Marktforschung, die sich auf belastbaren Daten abstützt. Als Change Manager eben hast du wahrscheinlich mit beiden Situationen zu tun. Und oft gibt es ja wahrscheinlich auch interne Befindlichkeiten, die du berücksichtigen musst. Wie gehst du da vor?
Interne Befindlichkeiten ist ein guter Ausdruck. Nicht oft, sondern immer muss man die berücksichtigen. Und ich hab die Sicht, dass ich sage, es gibt externe Kunden und es gibt interne Kunden. Und wenn man diese interne Kundensicht, also die externe Kundensicht auf die interne überträgt, dann hat man ja im Grunde ähnliche Bilder. Das heißt, man muss sich auf das Bedürfnis des Kunden konzentrieren. Und wenn das Bedürfnis des Kunden sich ändert, dann muss sich auch das Gesamtsystem rundherum ändern. Und das Gleiche hast du auch innerhalb einer Organisation. Wenn das Bedürfnis der Mitarbeiterinnen sich ändert, dann musst du als Organisation dich auch ändern, sonst kannst du schlussendlich den externen Kunden nicht mehr befriedigen.
Mhm. Absolut, sehe ich auch so. Jetzt eben, wir haben eigentlich die Situation, dass ein Unternehmen sich verändern will. Jetzt gibt es wahrscheinlich die Möglichkeit, oder viele Unternehmen werden das wahrscheinlich mit eigenen Mitarbeitern machen, oder es gibt eben die Möglichkeit, dass man eben beizieht, wie dich jetzt, also einen externen Consultant, eine externe Sparringpartnerin. Ja, ist vielleicht etwas doof, wenn ich dich jetzt frage, was du hier empfehlen würdest. Aber ich denke, du hast gute Gründe, wieso man eine externe Sparringpartnerin beiziehen sollte und das nicht aus eigenen Reihen versuchen anzustoßen.
Es macht natürlich Sinn. Ja, also ich spreche jetzt nicht nur aufgrund der Branche, in der ich bin, dass ich sage, man muss das machen, aber es macht Sinn, weil es ist einen Spiegel vorzuhalten. Jemand, der außerhalb des Systems ist, ist jemand, der nicht im gleichen Teich schwimmt. Ja? Alle Fische, die im gleichen Teich schwimmen, haben das gleiche Nahrungsangebot, das gleiche Wasser, sehen das gleiche Bild. Wenn einer aber von außerhalb kommt, dann sieht er was anderes. Er nimmt mehr wahr. Und er hat auch ganz eine andere Rolle. Er wird nicht als Teil des Systems gesehen. Das heißt, als Sparringpartner, als Unterstützer, als Visionär, als Enabler kann man ganz viele unterschiedliche Rollen bedienen. Und somit eigentlich die Veränderung, die intern angestoßen wird, gut, erfolgreich umsetzen und das Neue implementieren, was ja ganz, ganz wichtig ist beim Veränderungsprozess. Nicht nur aufzeigen, was sich ändern soll, sondern wirklich in die Veränderung reingehen und das Neue einzementieren.
Jetzt hast du ja selbst als Externe hast du ja keine Weisungsbefugnis, also kannst keine Veränderungen durchsetzen. Ich nehme an, du brauchst als Change Manager sozusagen, als externer Change Manager, brauchst du einen internen Sponsor, jemand, der dich stützt, ja?
Also es ist definitiv so, dass als Externer außerhalb des Unternehmens kannst du die Veränderung nicht initiieren. Die muss immer im Unternehmen stattfinden. Natürlich. Und das muss immer von der Geschäftsführung kommen. Weil dann hat es wirklich diese Priorität und Wichtigkeit. Es ist zwar immer ein netter Ansatz, wenn man sagt bottom down, aber bottom down muss es befruchtet und realisiert werden. Initiiert muss es immer top down werden. Das heißt, die Geschäftsführung muss das Thema aufnehmen, erkennen, aber auch tragen. Und dann im Unternehmen einzelne Personen mobilisieren, die dann auch das Handwerkszeug, das Budget, alles, was sie brauchen, um hier wirklich die Veränderung unterstützen zu können.
Heißt, du brauchst einen Sponsor auf Geschäftsleitungsebene. Also jemand aus einer Abteilung heraus ist nicht gut genug, weil du wahrscheinlich eben, wenn du einen Veränderungsprozess initiierst, eben bereichsübergreifend, abteilungsübergreifend agieren musst, ja.
Ist auf jeden Fall am fruchtvollsten, weil wir brauchen uns nur überlegen, es kann ja auch eine kleine Veränderung sein, die wir anstoßen in einer Abteilung. Es gibt immer diese Nebenrück- und Fernwirkungen. Das hat Auswirkungen auf die Nachbarabteilungen, das hat Auswirkungen auf den Kunden, auf den internen Kunden. Es macht immer Sinn, wenn die Geschäftsführung, der Unternehmer, der Firmengründer, der Vorstand wirklich der Träger des Veränderungsprozesses ist und auch das Kommunikationsorgan dahinter, das Primäre.
Ja, natürlich. Ich denke, die Kommunikation ist ein wesentlicher Bestandteil eines jeden Veränderungsprozesses. Ganz wichtig, nicht zu vernachlässigen. Also man sollte wahrscheinlich regelmäßig kommunizieren, lieber zu viel als zu wenig. Das ist auch meine Erfahrung. Jetzt, was sollte man als Change Manager auf keinen Fall tun?
Was sollte man auf keinen Fall tun? Ach, das ist eine schwierige. Also grundsätzlich sollte man nicht den Fehler begehen und Teil des Systems werden, wenn man externer Change Manager ist. Ja? Es gibt ja einen Grund, warum man diese Rolle als Satellit hat, weil man Satellit bleiben soll. Sobald man Teil des Systems selbst wird, dann ist dieser Effekt weg. Ja? Ansonsten, ich glaube, man braucht eine gewisse, also erstens muss man authentisch sein. Ja? Mhm. Das, was man ausstrahlen möchte, muss man auch leben. Transparent, okay. Ehrlich, direkt, und man muss ein guter Kommunikator sein, weil man sollte die einzelnen unterschiedlichen Anspruchsgruppen ja zusammenbringen.
Ja, du hast ja viel Erfahrung in dem Bereich, aber bist du irgendwie zu deinen Anfangszeiten vielleicht mal ins Fettnäpfchen getreten, dass du was gemacht hast als externer Change Manager, den du halt nicht hättest machen sollen?
Fettnäpfchen. Schwierig. Also ich gehe ja generell von dem Mindset aus, dass man sollte genügend Fehler machen, um daraus lernen zu können. Ja, wenn man keine Fehler macht, dann lernt man nicht. Aber auf der anderen Seite ist es so, wenn du einen Fehler zweimal machst, dann ist es nicht gar so smart. Ja, beim ersten Mal macht Sinn, und wenn du es gut aufarbeitest, dann passt es auch.
Ja, ich klar. Aber gibt es Fehler, aus denen du gelernt hast? Also wo du heute sagen musst, das habe ich früher so gemacht, das war nicht so gut, das mache ich jetzt heute ganz anders?
Ich glaube, ganz anders mache ich gar nichts. Sondern ich habe einfach nur meinen Baukastenset erweitert. Ja, das ist einfach wie mit den Erfahrungen, mit den Jahren mitgewachsen ist. Und dass ich einfach viel resilienter geworden bin, im Sinne, wenn etwas nicht funktioniert. Ich glaube, ich habe früher auch so ein bisschen, wenn ich 20 Jahre zurückdenke, diese Betonmethode gehabt, dass ich gedacht habe, okay, das muss jetzt, das ist die Mauer muss eingerissen werden. Ja? Und das mit Biegen und Brechen, das muss jetzt durchgesetzt werden. Und heute sehe ich es ein bisschen mehr mit die Bambusmethode, dass ein Bambuswald, und den schmieren wir halt, bis er sich irgendwann einmal biegt. Ja? Und okay. Dann entweder es geht oder es geht nicht. Ja.
Sehr schönes Bild. Ja, nee, das macht wahrscheinlich einen wesentlichen Unterschied, ja. So wie im Judo, wo man nicht direkt Kraft gegen deinen Gegner einsetzt, muss man das vielleicht auch bei Organisationen tun.
Absolut. Und was auch wichtig ist, ist diese Wahrnehmung, Daniel. Dass man einfach nicht pragmatisch nur mit dem Kopf immer reingeht, sondern auch versucht, Herz und Bauch einzusetzen. Weil es menschelt halt einfach in Organisationen. Und auch wenn man sagt, man macht einen Unterschied zwischen privat und beruflich, wir schalten ja unsere Persönlichkeit nicht ab, wenn wir in der Bürotür reingehen. Wir sind ja trotzdem noch immer ich.
Ja, Authentizität, das ist mir auch ganz wichtig. Und ich glaube, das geht gar nicht, ohne dass man sich da selber aufreibt. Ohne dass man irgendeiner, also früher oder später bei einem Burnout landet, wenn man da eine Rolle spielt und nicht sich selbst ist, ja. Ja, ich wollte noch zum Thema Kultur und Mensch etwas näher zu sprechen kommen. Also welche Kultur begünstigt eben, sagen wir, Veränderungen in einem Unternehmen und welche eher nicht?
Naja, Kultur ist so wie der Nährboden. Ja, der ist der Nährboden, dass die Pflänzchen sprießen können. Ja, und desto starrer, rigider die Unternehmenskultur ist, desto schwieriger ist es. Ja, dann haben wir so ein bisschen das Prinzip wie die Champignons, die nicht rauskommen, aus dem Heuballen, und sobald rauskommen, werden die Köpfe abgesäbelt. Wenn du aber auf der anderen Seite einen guten Humus hast und der locker ist, kreativ, innovativ, viel Kommunikation, Ehrlichkeit, Transparenz, dann sprießt es nur so, ja? Und dann schaffen wirklich die guten Pflänzchen, sich nach oben zu arbeiten. Und genau das Gleiche ist mit Unternehmenskultur. Unternehmenskultur kann super gut befeuern, ermöglichen, unterstützen, oder kann total stark behindern. Weil wir eigentlich in der Unternehmenskultur wieder genau das Gleiche haben, wie wir es in Veränderungsprozessen generell haben. Was spielt rein? Die Organisationsstruktur, die Technik dahinter, die Menschen dahinter, die Menschenbilder dahinter und das Verhalten dahinter. Und wie wir ja wissen, Denken beeinflusst das Verhalten, und genau das haben wir. Wenn ein starres, rigides Denken ist, dann werde ich auch starres, rigides Verhalten haben. Und dementsprechend ist es schwieriger zu ändern.
Ja, es gibt ja Organisationen, die sind sehr hierarchisch organisiert, also Unternehmen sehr hierarchisch organisiert. Und das begünstigt wahrscheinlich das eher nicht. Also wenn man sozusagen Verbesserungsvorschläge, Änderungsvorschläge nur über die Hierarchie machen kann, dann werden ja Mitarbeitende oft schon beim Vorgesetzten, ich sage bewusst vorgesetzt, abgeblockt. Und so gibt es dann auch relativ wenig Veränderungen oder bescheidene Veränderungen nur, währenddem halt flache Hierarchien das eher begünstigen. Also Veränderungen oder Ideen lancieren da viel einfacher möglich sind. Also beispielsweise, ich war in großen amerikanischen Unternehmen, da konnte man ohne weiteres, und das wurde sogar gefördert, konnte man ohne weiteres dem CEO, also CEOs wie eben die von Microsoft oder von Oracle, konnte man direkt anschreiben, wenn man eine gute Idee hatte. Und da waren auch Leute, also ich weiß jetzt nicht, ob die CEOs selber diese ganzen Mails gelesen haben, aber da waren Leute, die haben das dann entsprechend weitergeleitet, je nachdem. Und das hat einfach ganz generell hat das diesen Veränderungswillen mindestens begünstigt, ja.
Wenn du jetzt sprichst von Hierarchien und auch der Innovationskultur, prinzipiell würde ich sagen, ja, Strukturform und Hierarchie beziehungsweise starre, strenge hierarchische Systeme ermöglichen die Realisierung von Veränderungen nicht so leicht. Aber das trifft nicht immer zu. Das trifft nicht immer zu. Es kann auch durchaus sein, wir haben flache Hierarchien und der Unternehmensgründer oder der Owner des Startups ist nach außen hin schon kreativ und innovativ, aber nur betreffend seiner Ideen. Der Ideen aller anderen
nicht. Das habe ich auch schon erlebt.
Ja, der Ideen aller anderen nicht. Ja. Oder er hat eine Open-Door-Policy, aber das heißt jetzt nicht, dass die Ideen der anderen wertgeschätzt werden oder weitergetragen werden. Das ist so wie, du hast dann einen Korb, da werden die Ideen eingeworfen und am Ende des Tages werden sie nicht rausgezogen, sondern ausgeleert und am nächsten Tag ist er wieder leer. Ja? Und es kann durchaus sehr bürokratische, hierarchische Systeme geben, wo aber Vorstände, Führungskräfte durchaus bereit sind, die Mitarbeiter mit einzubeziehen.
Ein guter Punkt, Alexandra. Es gibt ja zuweilen sehr dominante Leute in Führungsetagen, Narzissten vielleicht, die Ideen anderer geringschätzen und deswegen gar nicht weiterverfolgen. Wie würdest du mit solchen Leuten umgehen, wenn du jetzt tatsächlich in einem Unternehmen, zu dem du als externe Beraterin geholt worden bist, auf solche Leute triffst?
Naja, ist schwierig. Es hängt immer davon ab, wer ist der Auftraggeber. Ja, du machst einmal eine Auftragsklärung und schaust einmal, wer ist der Auftraggeber. Und dann musst du natürlich immer entscheiden als Berater, nehme ich den Auftrag an oder nehme ich ihn nicht an? Und den genau klarifizieren, was ist der Sinn und Zweck des Auftrages dahinter? Und wenn so eine Person der Auftraggeber ist, dann um noch so genauer klarifizieren, was soll wirklich umgesetzt werden?
Aber hast du,
und dann musst du entscheiden.
Hast du auch solchen Leuten schon den Spiegel vorgehalten und gesagt, wahrscheinlich liegt es mehr an Ihnen als an der Organisation?
Ja, schwierig, natürlich. Ja, also ich bin ja bekannt unter, dass ich mich sehr viel traue. Ja? Und ja, muss ich sagen, aber da muss man sich dann überlegen, wie. Weil einfach nur den Spiegel vorzuhalten, demjenigen oder derjenigen einfach den Spiegel vorzuhalten, mit dem Sinn und Zweck dahinter, dass man den Spiegel vorhält, das bringt nichts. Wenn man es ihm versucht, so klar zu machen, dass er oder sie die Möglichkeit hat, umzudenken, und dadurch ein besseres Umfeld für sich, die Mitarbeiter und das Unternehmen zu gestalten, durchaus. Und da muss man halt dann die richtigen Hebel finden. Weil wenn jemand wirklich so gestrickt ist, der geht natürlich auch total auf Konfrontation, wenn du das machst. Also musst du einen anderen Weg finden, wie du das Mindset öffnen kannst. Ja, das Denken einfach öffnen, weil viele solcher Gründer, Vorstände oder Visionäre, die sind von sich selbst so überzeugt und die leben auch meistens am Umfeld, wo alle anderen sie das auch glauben lassen, ja, aus Ängsten, Befürchtungen. Und oftmals ist es dann aber so, dass sie so einen Anstupser, ja, so ein bisschen in die richtige Richtung durchaus schätzen, wenn er dosiert vorgenommen wird.
Würden hier Rollenspiele helfen? Also zurück zum Improv-Theater?
Schwieriges Thema. Also habe ich mir noch nicht. Also nee. Also ich würde es momentan zum momentanen Status von dem, wie wir es einsetzen, würde ich sagen, nein, würde ich nicht ansetzen. also im Bilateralen, ich plus die Person zusammen, machen wir das schon, ja, was man sagen, hast du einmal überlegt, was das mit den Leuten macht, ja, dass ich es einmal umdrehe und dann sag, hast du es einmal aus einem anderen Blickwinkel gesehen, versuchen wir mal, und dann spiele meistens ich die andere Seite. Und dann gibt's manche, die sagen, ich verstehe es, aber ich bin halt so, wie ich bin. Und dann muss ich sagen, okay, fair point, also ich habe es versucht. Meine Aufgabe ist es ja nur zu versuchen, ändern müsst ihr euch ja, wenn ihr glaubt, es macht Sinn oder es macht keinen Sinn.
Ja, natürlich.
Es ist immer der Sinn dahinter ist es. Wenn der Mensch den Sinn dahinter sieht, dann ist er bereit mitzugehen. Wenn er den Sinn nicht sieht, forget it.
Ja gut, jetzt haben wir über Vorgesetzte geredet, quasi ja, Unternehmensleiter. Wie sieht es aber aus bei, sagen wir, ganz normalen, in Anführungs- und Schlusszeichen, Mitarbeitenden? Da gibt es ja auch solche, die sind, also wie die Janne Schüller sagen würde, Übermorgengestalter und andere sind Bewahrer. Die wollen gar nicht unbedingt etwas verändern. Wie gehst du mit solchen Leuten um oder mit solchen Widerständen?
Ich glaube, grundsätzlich haben Menschen nicht das Thema mit der Veränderung, sondern mit der Angst und den Befürchtungen dahinter. Und meist hat das mit dem zu tun, dass sie entweder schlechte Erfahrungen gemacht haben, das ist dann die Angst, oder die Befürchtung ist, es ist zu nebulös. Ja, sie kennen den neuen Bereich, Grund, das neue Bild nicht. Das heißt, hier geht es sehr stark darum, zu erkennen, wahrzunehmen und dann mit diesen Leuten zu arbeiten. Meist sage ich, wenn ich 100% der Mitarbeiterinnen habe und ich zähle Führungskräfte auch dazu, weil Führungskräfte sind ja auch Mitarbeiterinnen, nur Mitarbeiterinnen mit einer anderen Verantwortung. Wenn ich 100% der Mitarbeiterinnen habe, dann sind meistens 50% der Mitarbeiterinnen sind auf Abwarten gepolt. Ja, schauen wir mal, was bringt. Wenn es Sinn macht, gehe ich mit oder nicht mit. Oder wenn bestimmte Personen mitgehen, gehe ich mit. Oder wenn ich Mehrwert habe. Dann hast du 25% im Idealfall, das sind diejenigen, die sagen, super, macht, geh mal. Die musst du verstärken, mobilisieren und zu Ambassadors, Botschaftern heranziehen. Ja. Und dann hast du 25%, das sind diejenigen, da musst du mal schauen, kriege ich sie zu den 50%, die abwarten, oder sind es diejenigen, die einfach umbiegen und brechen, die Veränderung nicht mögen und nicht möchten. Und da muss man dann halt Konsequenzen ziehen, weil 100% der Mitarbeiterinnen mitzuziehen, ist eine Illusion.
Ja gut, ich glaube, eine wesentliche Rolle spielt wahrscheinlich auch die Zusammensetzung der Teams. Also man kann das ja ein bisschen beeinflussen, indem man halt eben die Teams auch so zusammensetzt, dass da halt eben Leute drin sind, die ja die Veränderungen wollen, die sie mittragen, die sie sogar vielleicht angestoßen haben oder mindestens sehr dafür plädieren, dass es zu diesen Veränderungen kommt, und dann vielleicht eben Leute, die so ein bisschen eher, wie du gesagt hast, auf der abwartenden Seite sind und vielleicht, ja, kann es sogar noch ein paar Leute vertragen, die halt dann tatsächlich eher dagegen sind, die dann aber von eben diesen anderen Team-Members dann sozusagen überzeugt werden, also längerfristig überzeugt werden. Ja.
Ich glaube, du hast jetzt drei wichtige Punkte angesprochen. Das eine ist Diversität der Teams. Natürlich, desto diverser die Teams sind, desto widerstandsfähiger, desto innovativer, kreativer, desto besser der Zusammenhalt. Diversität bedeutet aber Mut. Ja, und das bedeutet auch Mut der Führungskraft, mir diverse Personen in mein Team zu holen. Das heißt, ich brauche kompetente, reflektierte, erfahrene Führungskräfte oder Führungskräfte, die den notwendigen Mut dahinter haben. Da gibt es ja dieses Knoblauchslaw: A-Führungskräfte heiren A-Plus-Mitarbeiter. B geht schon, C, D braucht man gar nicht mehr drüber reden. Ja, das heißt, ich muss als reife Führungskraft mir selbst eingestehen, meine Mitarbeiterinnen hole ich an Bord, damit sie mit mir gemeinsam meine Aufgabe erfüllen. Die können in ein paar Bereichen ruhig kompetenter sein. Ja, das macht ja Sinn. Das ja, macht absolut, ja Sinn. Ja. Dafür gibt die, ja, und das ist der zweite Punkt. Der zweite Punkt. Erstens ist Diversität, der zweite ist Mut und der dritte ist Komfortzone. Ja, das heißt, ich muss wirklich unterschiedliche, geht auch wieder in die Diversität, unterschiedliche Menschen haben im Team, die sich selbst erlauben, aus ihrer Komfortzone rauszugehen. Ja, keine Bewahrer-Behalter, so wie es in manchen Modellen gibt, sondern wirklich Menschen, die sagen, Komfortzone, Risikozone, Lernzone. Ja, und die dann wirklich sagen, ich gehe einen Schritt raus und ich nehme die anderen in dem mit.
Ja, und eben, ich meine, auch die, die Leute, die jetzt nicht unbedingt diese Veränderung mittragen wollen, die müssen ja auch bereit sein, dann letztlich diesen Schritt zu gehen, aus der Komfortzone raus und mindestens Lernbereitschaft zeigen. Ja, sonst geht nichts, sonst muss man sich dann tatsächlich vielleicht von solchen Leuten auch trennen.
Genau, also es gibt die Möglichkeit, dass diejenigen, die sich wirklich absolut gegen die Veränderung stemmen, wenn sie eine wichtige Rolle im Unternehmen haben, so critical employees, ja, kann sein vom Skills, kann sein von den Beziehungen, whatever, dann zu verstehen, woran liegt es. Wenn es Ängste, Befürchtungen geht, dann wirklich individuell mit denen arbeiten oder was man auch machen kann, das funktioniert auch, indem man wirklich diesen Devil's Advocate Posten zu geben. Das heißt, die können wirklich kritisieren, aber halt in einem geschützten Raum, Rahmen, die können wirklich kritisieren bis zum Umfallen und dann nimmt man diese Kritik und ich sage immer, to put the shit in one room. Alles, was schief gehen kann und was passiert dann? Und meistens gehen dann diese Ängste, Befürchtungen, wenn sie verbalisiert worden sind und einen Namen haben, schauen es ganz anders aus.
Hat was, ja.
Wenn es nicht funktioniert, gibt es natürlich die andere Variante, von der du auch gesprochen hast, dann muss man sich von den Mitarbeiterinnen trennen und gibt ihnen die Chance, sich woanders weiterzuentwickeln.
Genau. Ja, jetzt ist das eigentliche Thema dieses Podcasts ja Customer Centricity oder Customer Experience Management, wobei eben wir denken da ein bisschen drüber hinaus. Aber was würdest du jetzt in Bezug auf die Customer Centricity als besonders wichtig erachten? Worauf sollten wir ein besonderes Augenmerk haben, wenn es das erklärte Ziel ist, kundenzentriert zu werden und die Kundinnen oder den Kunden und Kundinnen eine gute Customer Experience zu bieten? James Dudkin von Pega hat in einem Vortrag heute Morgen an der Shift CX das bekannte Mantra »You need to put the customer at the center of everything you do« wiederholt, aber damit ist es leider nicht gemacht.
Naja, für mich als Transformations-Enabler und Supporter und auch, ich lebe das ja wirklich, ich bin jeder Meinung, Transformation, Veränderung ist etwas, das ist menschlich immanent. Glaube ich, dass wirklich der Kernfaktor, wie so etwas gut funktionieren kann, es immer ist, den Kunden ins Zentrum zu stellen. Und der Kunde kann viele sein. Ja, der Kunde kann sein meine Teammitglieder, der Kunde kann sein meine Führungskraft, der Kunde kann sein die Nachbarabteilung. Einfach dieses Kundenbild auszuweiten vom externen auf den internen. Und wenn man diesen Kundenfokus hat, sei es der Informations-, der Kommunikations-, der Zwischenproduktskunde, ja, der Entscheidungskunde, der Befehlsannahmekunde und den in den Mittelpunkt stellt, und das Bedürfnis, der die Kundin in den Mittelpunkt stellt, dann funktioniert das.
Ja,
und nur dann kann es funktionieren.
Ja, natürlich. Also ich sage einfach, das ist die Grundvoraussetzung überhaupt, ja, für eine Customer Centricity. Mhm. Also das Wort sagt es ja schon, dass man eben den Kunden ins Zentrum stellt. Und eben, das hat ja auch James Dudkin heute Morgen gesagt. Aber es ist eben einfacher gesagt als getan. Also es braucht drumherum, braucht es halt einiges mehr. Und ein paar Themen haben wir ja schon eben besprochen, also diesen Veränderungswillen der Organisation auf der einen Seite, aber auch der Veränderungswillen der Leute, die damit sich irgendwie vom Prozess her mit den Kunden beschäftigen sollten. Und da nehmen sich ja viele raus, weil sie sagen, ja, ich habe ja gar keinen direkten Kundenkontakt. Also das ist eine faule Ausrede oft, weil letztendlich jeder und jede im Unternehmen trägt irgendwie zu einer guten Customer Experience bei oder eben auch zu einer schlechten natürlich.
Ja. Ich glaube aber, das ist genau der wichtige Punkt, dass jeder in einem Unternehmen sich versteht als Kundenzulieferer. Everything that you do has an impact on the client. Und das kann der interne oder der externe Kunde sein. Und gar nicht so sehr, oft ist es viel zu abstrakt für manche, wenn du zum Beispiel in der Buchhaltung sitzt, ja, oder du sitzt irgendwo in der Lohnverrechnung, dann siehst du nicht, welche Bedeutung das hat für einen externen Kunden. Aber die internen Prozesse sind ja die Basis, damit die externen funktionieren können. Wenn die internen nicht gut aufgesetzt sind und keine guten Schnittstellen haben und nicht das Output bringen, das man sich vorstellt, dann können die externen gar nicht einmal angedacht werden.
Ja, da haben wir natürlich die Problematik, dass viele Prozesse halt irgendwie so funktional organisiert sind, statt eben end-to-end quasi eben durchgängige Kundenprozesse oder Prozesse, die den Kunden in den Fokus stellen. Das müsste von mir aus erst einmal geschehen, beziehungsweise man müsste, wobei das sehr unrealistisch ist in großen Unternehmen, man müsste eigentlich die Silos einreißen. Aber helfen würde es schon, nur schon, dass man eben die Prozesse so gestaltet, dass halt eben die Kunden im Zentrum stehen und man dann diese Prozesse end-to-end betrachtet über sämtliche Abteilungsgrenzen hinweg. Jetzt, du als Change Manager, Alexandra, hast du da je mit Kunden auch zusammengearbeitet? Also ich meine im Sinne von, du hattest ein Mandat bei einem deiner Kunden und hast dann neben den internen Leuten quasi deren Kunden mit involviert?
Ja, also wir machen das auch recht häufig, vor allem wenn es darum geht, die interne versus die externe Sicht abzubilden. Wenn du so Wahrnehmungsbilder hast, welches Bild haben Mitarbeiterinnen, aber welches Bild kommt auch am Markt an und dann wirklich mit diesen Bildern gemeinsam zu arbeiten, weil es war, was man nie vergessen darf, auch meine Mitarbeiter sollten immer als Kunden wahrgenommen werden und zwar als Kunden, die auch am Markt meine Produkte und Dienstleistungen kaufen sollten. Also es macht Sinn, es hängt immer sehr stark davon ab, wo ist es aufgehoben, welche Art von Transformation sehen wir uns an, aber durchaus ist es plausibel, auch mit externen Kunden zu arbeiten.
Ja, super, ja, also vorbildlich würde ich sagen. Ja, wir müssen langsam zum Ende kommen. Meine Frage zum Schluss, was muss jede Einzelne tun, um sich in eine gewisse Richtung zu verändern und nicht in alte Muster zurückzufallen?
Ich glaube grundsätzlich, man muss sich einfach trauen. Ja, lass es dir selbst zu. Ja, ein bisschen raus aus dieser Matter of Concern hin zu Matter of Influence. Was soll passieren? Und wenn die großen Schritte nicht das sind, was einem zur Persönlichkeit passt, dann fangen wir halt mit kleinen an.
Super, schönes Schlusswort. Also vielen herzlichen Dank, Alexandra, für dieses spannende, lehrreiche Gespräch. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie ihn. Er ist auf allen gängigen Kanälen zu finden. Folgen Sie mir auf LinkedIn und diskutieren Sie mit. Am einfachsten, indem Sie den Hashtag BeyondCXM verwenden bei Ihrem letzten Post. Ich freue mich aber auch über Kontaktanfragen auf LinkedIn und selbstverständlich über persönliche Nachrichten. Bis bald!